Diversität ist kein Wert an sich. Man behauptet zum Beispiel, dass Diversität grundsätzlich gut ist. Ja, unfassbar dummer Satz. Weil ich wünsche mir zum Beispiel keine große Diversität neonazistischer Parteien in Deutschland.
Jemand drückt sich möglicherweise ungeschickt aus und dann kommt die andere Seite und versteht es absichtlich miss, obwohl man eigentlich genau weiß, wie der es eigentlich meint.
Alles ist durchdrängt von Gefühlen. Fußballspieler werden nach Gefühlen gefragt. Man stelle sich mal vor, Berti Vogts oder Gerd Müller werden nach ihren Gefühlen gefragt. Die haben überhaupt nicht gewusst, was sie darauf antworten sollen.
Emotion ist mittlerweile in der Politik ein echter Wert.
Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard. Wo treffe ich dich?
Ich ausnahmsweise mal zu Hause. Das war ein sehr schönes Gefühl.
Das stimmt. Insofern war Corona für dich eigentlich auch etwas, von dem du ganz leise sagen würdest, die Zeit, meine persönlichen Umstände waren auch nicht nur schlecht?
Nee, das kann man nicht sagen. Ich meine, klar ist natürlich blöd, wenn man seine Sozialkontakte so reduzieren muss, aber ich gehöre ja zu den Menschen, die auch mal so ganz gerne so zurückgezogen sind und so ein bisschen klösterlich vor sich hin denken. Und das ging in der Corona-Zeit natürlich ganz besonders gut.
Mhm. Tauchst du dann richtig ab, oder?
Ja, also es ist ja, wenn man ein gutes Buch schreiben will und ich hoffe, das gelingt mir das eine oder andere Mal, dann lebt man in dieser Welt. Ne? Dann lebt man eigentlich auch nicht mehr in der anderen Welt und dann braucht man auch ein Glas Wein und anderthalb Stunden oder eine warme Badewanne, bis man wieder zurück in der wirklichen Welt ist.
Ja, und deine Gedanken, Richard, die du dann aufschreibst, wo kommen die her? Recherchierst du das? Liest du wahnsinnig viel oder kommt das alles aus deinem Kopf?
Naja, also alles aus dem Kopf. Also man kann ja sagen, niemand schreibt sein Buch alleine, wenn man das darauf bezieht. darauf bezieht, dass man natürlich
berühmte Kanzlerkandidatin,
die das gesagt hat. Ich nehme an, sie hat das so gemeint, wie ich das jetzt sage, dass man natürlich erstmal ganz, ganz viel liest. Ja, also es wäre ja irgendwie regelrecht albern, das Grammophon neu zu erfinden. Man muss ja kennen, was es alles zu dem Thema gibt. Man muss das durchdenken, man muss das reflektieren.
Das stimmt.
Also Lesen ist sicherlich die Hälfte der gesamten Zeit.
Die alte Rudi Carrell-Weisheit, wer einen Ass aus dem Ärmel ziehen will, muss vorher eins reinstecken. Ne?
Ja, da ist eine Menge dran. Also keiner schreibt sein Buch alleine in dem Sinne.
Genau, in dem anderen schon.
In dem anderen schon. Ich habe überhaupt keine Mitarbeiter, die Recherche für mich übernehmen oder Dossiers zusammenstellen oder denen ich am besten noch irgendwas mündlich diktiere, wie das ja bei sehr vielen Büchern der Fall ist. Weil ich würde das alles nicht machen, weil mir ja das Schreiben ja so viel Spaß macht. Ne? Also dieses Zurückgezogensein und sich mit seinem eigenen Kopf zu amüsieren, ist ja eine der Tätigkeiten, die ich am liebsten mache.
Interessant. Man muss natürlich auch, sagen wir mal, die Grundvoraussetzungen dafür haben. Kann nicht jeder. Ich könnte das nicht. Ich bin jemand, der sehr viel liest. Ich kann mir auch unfassbar viel drauf schaffen im Sinne von Arbeit. Ja, also die Disziplin bringe ich auf, weil es mich einfach interessiert. Aber dann ist für mich immer faszinierend bei so richtig schlauen Menschen, und dazu gehörst du eben auch. Und deswegen macht es mir so eine Freude, mit dir diesen Podcast zu machen. Wirklich dann beim Denken zuzugucken oder zuzuhören. Das ist nochmal eine andere Dimension.
Ja, du musst aber eine Fähigkeit haben, die ich überhaupt nicht besitze. Du musst in der Lage sein, Menschen gut zuzuhören, unabhängig davon, ob dich das, was die sagen, interessiert oder nicht. Und das kann ich überhaupt nicht. Also man sieht mir Desinteresse immer ganz, ganz schnell an. Und ich könnte mir auch so viele persönliche Dinge, ne, die man über die Gäste weiß und die man gelernt hat, gelesen hat, sich gemerkt hat und die man dann aus dem Ärmel schütteln muss, ne, also nicht nur ein Ass, sondern ganz viele Asse, da wäre ich überhaupt nicht so in der Lage, das würde mich überfordern. Mhm. Also insofern gebe ich Komplimente gerne zurück.
Ja, es ist tatsächlich etwas, was mich immer wieder fasziniert. Richard, lass uns direkt rein. Erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass die erste Folge unseres Podcasts so gut angenommen worden ist. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Du nehme ich an auch.
Ja.
Deswegen jetzt an dem Punkt, zweite Folge, rein ins Vergnügen und direkt die Frage, was geht dir durch den Kopf?
Tja, also ich habe heute Morgen zufällig etwas gelesen. Ich bin auf die Inklusionsregeln von Amazon gestoßen. Also die Amazon-Studios haben Regeln erlassen und diese Regeln besagen, dass in Zukunft also nur noch ein Homosexueller einen Homosexuellen spielen darf in einem Film, Frauen selbstverständlich auch nur Frauen spielen, möglicherweise Transgender auch nur noch Transgender spielen, Muslime nur noch Muslime spielen, Juden nur noch Juden spielen. Und so weiter. Ich habe die Begründung dafür nicht gefunden. Ich weiß nicht, warum man das macht. Für mich klingt das so ein bisschen wie so eine Kinderidee. Ne? Da, wo man so früher im Fernsehsessel saß und dann irgendwie sich fragte, ne, oder seine Eltern fragte, ob die Indianer, die da erschossen werden, ob die echt sind. War natürlich nicht echt. Ne? In meiner Kindheit waren die Indianer so in den Winnetou-Filmen, das waren alles Jugos. Ne, eigentlich dürfte man diese Filme ja heute nicht mehr zeigen. Ne? Mhm. Weil das eben keine Indianer waren, die Indianer gespielt haben.
Ist richtig. Und das Wort Indianer sprichst du in dem Zusammenhang auch ganz gelassen aus, wie ich gerade merke.
Ja, das ist immer noch relativ gelassen. Ich bin persönlich relativ wenig Native Americans begegnet, mit denen ich darüber hätte sprechen können. Ich weiß ja nicht, ob die das deutsche Wort Indianer überhaupt kennen und ob sie sich tatsächlich darüber ärgern. Also wenn ich jetzt mit jemand befreundet wäre und der würde mir sagen, hör mal, unterlass das doch, dann würde ich das nicht machen. Aber ehrlich gesagt, ich meine, die Frage der Indianer, das Schicksal dieser Menschen entscheidet sich nicht an dem Wort Indianer, das entscheidet sich an den Lebensbedingungen und die sind tatsächlich in den Reservaten meistens ziemlich übel.
Das ist wahr. Trotzdem, ich bin mir, du erinnerst dich, es gab doch diese Aufregung über die grünen Abgeordnete in Berlin, war es doch, glaube ich, der das Wort Indianer rausgerutscht ist in ihrem Fall und die sich dann hinterher dafür entschuldigen musste. Und da gab es dann ja ganz schnell so die Position, oh mein Gott, also diese übergroße politische Korrektheit, haben wir denn keine anderen Sorgen? Ich gehöre eher zu der Fraktion, aber ich muss dir sagen, auch als jemand, der zum Beispiel viel in Grönland unterwegs war, ja, auch das Wort Eskimo zum Beispiel geht mir nicht mehr über die Lippen. Und ich denke immer, frag doch erstmal die, die es betrifft. Wie sehen die das eigentlich? Ich weiß zum Beispiel von Indigenen, von amerikanischen Ureinwohnern, von Indianern, dass die das nicht gut finden. Und dann nochmal anders, wenn das Wort Red Indian benutzt wird, also sozusagen die Idee, dass es quasi einen roten Inder gibt, nochmal anders, auch schwierig. Und insofern bin ich da immer so ein bisschen hin und her gerissen.
Ja, also dass man da sensibel ist und gerade wenn man mit Menschen gesprochen hat, die sich dadurch beleidigt fühlen, dann kann ich das nachvollziehen, dann würde ich jetzt auch nicht hingehen und würde die Leute da als Indianer ansprechen. Das ist schon ziemlich klar. Aber wenn wir uns jetzt mal diese Regeln ganz, ganz genau zu Gemüte führen, dann bedeutet das ja eigentlich also, dass so große schauspielerische Leistungen wie von Dustin Hoffmann, ja, Rain Man, ne, hat einen Autisten gespielt, ohne Autist zu sein. Tootsie, also ein Film, der quasi im Transgender-Genre angesiedelt ist. Das sind ja Filme, die dürfte man dann heute gar nicht mehr zeigen. Und was das echte Problem an diesen Regeln ist, und ich wundere mich, warum da nie einer drüber nachgedacht hat. Also es gab letztens einen sehr, sehr guten Film, der handelte von homosexuellen orthodoxen Juden. Und wenn ich jetzt weiß, der ist von Amazon produziert, dann weiß ich, dass die Schauspieler ja homosexuell sind. Und das ist unter orthodoxen Juden ungefähr genauso schwierig wie unter islamischen Fundamentalisten. Das heißt also, man gerät ins komplette gesellschaftliche Abseits. Man ist sogar an Leib und Leben im Prinzip bedroht. Das ist ja doch was, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Dadurch, man ist gezwungen, sich zu outen. Weil man ja qua Besetzung schon weiß, der ist wirklich schwul. Und darin sehe ich natürlich ein enormes Problem. Und das nächste ist, ich meine, persönliche Freiheit ist doch ein ganz hoher Wert. Muss ich dann tatsächlich, wenn ich als Schauspieler zum Casting ging, als erstes mal erklären, ob ich heterosexuell oder homosexuell bin? Und muss ich das im Zweifels vielleicht noch beweisen oder nachweisen, weil das kann ja jeder sagen? Also in was für eine merkwürdige Welt kommen wir? Ich frage mich, ob die Leute, die diese Richtlinien sich ausgedacht haben, ernsthaft mal über die gesellschaftlichen Konsequenzen ihres Tuns nachgedacht haben.
Ich meine, Amazon sagt, wir streben das an, ne? Muss man auch der Vollständigkeit halber dazu sagen, so habe ich es verstanden. Das ist kein Muss, Das heißt, überall dort, wo es geht, wollen sie es so machen und da, wo es möglicherweise nicht geht, eben auch nicht. Ne? Also das gehört dann schon als Teil dazu.
Naja, aber es bleibt ja dabei, ja. Wenn Homosexuelle tauchen ja relativ häufig in Filmen auf, ne? Dass ich dann als Schauspieler mich outen muss und erklären muss, ob ich homosexuell bin oder nicht. Daran führt ja kein Weg dran vorbei. Das wird ja wahrscheinlich jetzt schon der Fall sein. Was du jetzt gesagt hast, betrifft den Fall von homosexuellen Muslimen oder so, ja, wo man dann nochmal darüber nachdenkt, ob man dann. Aber wenn man weiß, dass eigentlich die Richtlinien so sind, dann gerät man ganz unweigerlich in den Ruf, wenn man das spielt, es auch zu sein. Das ist richtig. Selbst wenn es nur angestrebt ist.
Mhm. Und selbst wenn es möglicherweise gar nicht so ist.
Selbst wenn es möglicherweise gar nicht so ist, aber wenn man ja weiß, dass das die eigentlichen Spielregeln sind und das eigentliche Ziel der Studios, dann gerät man in diesen Ruch. Mhm.
Weil du gerade Amazon sagst, fällt mir gerade ein, Disney Plus hat doch vor einiger Zeit auch klassische Kinderfilme sozusagen gekennzeichnet, mit einer Warnung versehen und auch aus dem Kinderprogramm verschwinden lassen. Peter Pan zum Beispiel. Und da geht es um den Indianertanz, weil wir gerade über Indianer gesprochen haben. Der Indianertanz, der vor dem dann gewarnt wird, wenn man sagt, da werden Stereotype befördert und das wollen wir so nicht. Das ist natürlich eine ganz heikle Geschichte. Also auch die Frage der Kontextualisierung. Wie stehst du dazu? Also du kennst all die berühmten Beispiele. Astrid Lindgren beispielsweise, ja?
Der Negerkönig. Langstrumpf. Ja, oder genau. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer.
Richtig,
selbst oder Jim Knopf. Oder die Zeichnungen der Schwarzen bei Tim und Struppi. Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll. Das ist natürlich alles ein Teil Kulturgeschichte. Man kann auch sagen, problematische Kulturgeschichte, aber Kulturgeschichte. Und ich habe als Kind auch Bücher gelesen, die sind im Dritten Reich geschrieben worden. So, das waren jetzt keine Nazi-Propagandabücher, ja, aber irgendwas so von dem Geist der Zeit war da drin. Ich hatte zum Beispiel eine von mir sehr geliebte Ausgabe deutscher Heldensagen. Da waren so die Geschichten von Siegfried und das Nibelungenlied und so weiter drin. Das war illustriert von Hitlers Lieblingszeichner Arthur Kampf. Das Buch kann man auch heute noch quasi antiquarisch erwerben. Die Zeichnungen sind wahnsinnig beeindruckend. Die gehen also ganz, ganz tief in die Kinderseele. Die machen auch Angst, ja, aber die ergreifen einen auch. So, wie geht man jetzt im Zweifelsfall davon um? Ich wusste das als Kind ja alles nicht. Ne? Ich war von diesen Zeichnungen ergriffen, ohne irgendetwas über den Hintergrund des Ganzen zu wissen. Ist das Buch jetzt böse? Dürfte ich das meinem Sohn nicht zeigen? Genau. Oder geht das meinem Sohn genauso, der als Kind nichts über den genauen Hintergrund weiß, ja, und sich einfach erschaudern lässt von diesen Zeichnungen?
Und wie machst du es?
Also ich habe das Buch jetzt nicht in irgendeinen Giftschrank gestellt. Und ich denke mal, der hat sich dem ja auch mit einer völligen Naivität, wie ich als Kind, ist dem auch entgegengetreten. Man muss auch sagen, es sind ja keine Dritte Reichsinsignien da drauf, ne? Klar, die Helden, ja, die sehen schon so aus, wie sich Arno Breker germanische Helden vorgestellt hat und Hitler wahrscheinlich auch. Aber die waren ja nicht die einzigen. Ja, so haben sich ja auch Nicht-Nazis germanische Helden damals vorgestellt. Mhm. Und das muss man wirklich differenziert machen. Also man muss immer aufpassen, sensibel sein, ja, aber wir sind wirklich dabei, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Weil ich meine, wenn wir die Richtlinien bei Amazon ja mal durchgehen, dann stellt sich ja irgendwann die Frage, ob nur noch Mörder spielen sollen oder nur noch Polizisten. Es ist zwar jetzt eine Übertreibung, aber ich frage mich, an welchem Punkt liegt denn überhaupt eine natürliche Grenze? Die ist ja nicht markiert worden. Da ist ja nicht gesagt worden, wir machen das im Fall A, B und C und darüber hinaus machen wir das nicht.
Genau, und wer markiert die, wer legt die fest? Ne?
Ja, das legen die Gutwilligen fest. Ne? Das sind die Progressiven und die Gutwilligen, ne, die Welt ein bisschen besser machen wollen, dadurch, dass sie das machen. Also davon sind sie mit Sicherheit überzeugt. Und man muss sich immer fragen, ne, ob man mit den Maßnahmen, die man ergreift, tatsächlich die Welt ein klein bisschen besser macht. Oder ob man auf der anderen Seite so viel Frustration, Unmut und auch unzumutbare Situationen, wie die ich gerade geschildert habe, hervorruft, dass am Ende die Welt dadurch gar nicht besser wird.
Sondern gespalten im Zweifel. In Amerika kann man sich das ja ansehen. Ne? Und dieses Thema, das ja eigentlich, ist ganz interessant, wenn man mit Politikern zum Beispiel spricht, mit Katja Kipping, neulich mal am Rande mich darüber unterhalten, die eine sehr kluge Frau ist und die ich deshalb sehr schätze. Und die sagt, weißt du, gefühlt ist dieses Thema bei uns ein unglaublich wichtiges Thema. Aber in Wahrheit spielt das gar keine so große Rolle. Wir sollten das alles einfach deutlich tiefer hängen. Das passiert aber nicht mehr. Auch in der medialen Rezeption findet das ja dann in einer Art und Weise statt, dass man denkt, okay, es geht eigentlich nur noch darum. Und das ist ja auch falsch.
Ja, da gibt es auch eine Menge Gründe, warum das so ist. Und das macht mir Sorgen. Also ich bin da voll auf Katja Kippings Seite. Ich teile auch das Urteil, eine kluge Frau. Ich habe mal 2 Stunden mit ihr diskutiert. Und tatsächlich ist es so, das Thema wird so hochgehängt, von Grünen zu hochgehängt, auch von Linken zu hochgehängt. Und dafür gibt es einen Grund. Also wenn man sich in die Geschichte der Linken reinversetzt, dann war das immer extrem wichtig für die Linke, das Gefühl zu haben, man ist seiner Zeit voraus. Spielt eine ganz große Rolle.
Progressiv, ne?
Die Progressiv. Man muss ja überlegen, die Linke entsteht in der Mitte des 19. Jahrhunderts, ja, in einer brutalen kapitalistischen Gesellschaft. So. Und man will gesellschaftlichen Fortschritt. Man will Fortschritt für Frauen. Man will Fortschritt bei den Arbeitsbedingungen. Man ertrotzt Freiheitsrechte für alle. Und man Wahlrecht zum Beispiel für alle. Ne? Alles alte Forderungen der Linken heute alle realisiert. Es waren ja keine Forderungen der Konservativen und oft auch nicht der Liberalen. So, und diese Dinge sind heute alle realisiert. Und dann ist es irgendwann passiert, dass die Linke, nachdem sie sich eigentlich fast zu Tode gesiegt hat, ne, bis in die Zeit von Willy Brandt hinein, dass sie ihr dann auch nicht mehr so richtig was eingefallen ist. Und dann kommt der Fall der Mauer, ja, und alles, was links ist, ist auf einmal auch total diskreditiert, ne, von vorgestern. Also, ja, die quasi linken Regime im Ostblock sind zusammengebrochen. Die westdeutsche Linke hat erkämpft, was sie sich schon immer erwünscht hat. Und eigentlich gibt es keine Rolle mehr für die Linke zu spielen. Und in dieser Situation fällt der Linken als Rolle nur ein, immer dagegen zu sein. Ja, und mir fiel das sehr auf. Ich bin ja links sozialisiert und ich erkannte die Linken nicht wieder, die immer gegen alles waren. Ja, also alles, was der Kapitalismus jetzt an Neuem und so weiter machte, na, das war dann natürlich immer ein Schritt in irgendeine böse Richtung und alles entwickelte sich irgendwie aus der Sicht der Linken zum Schlechteren. Obwohl sich tatsächlich vor allen Dingen noch in den 80er Jahren unter Norbert Blüm und Helmut Kohl die Situation der Arbeitenden nochmal sehr stark verbessert hat. Also die größten sozialstaatlichen Leistungen stammen tatsächlich von der CDU in den 80ern, unter anderem um die Linke eben auch matt zu setzen.
Genau,
so, die Linke wird jetzt trotzig, ja, skeptisch und ist im Zweifelsfall immer dagegen. Und was fällt ihr noch ein, wo sie für sein kann? Und das Einzige, was ihr einfällt, wo sie noch für sein kann, wo die anderen nicht dafür sind, das sind die Rechte aller erdenklichen Minderheiten. Und dann kapriziert sie sich darauf. Jetzt geht es nur noch um Minderheitenrechte. Ich meine, gut, Frauenrechte ist noch ein Thema für sich, das ist ja keine Minderheit, ne? Das würde ich davon ausnehmen, aber dem anderen, also die ganze Sexualitätsdebatte über Transgender und Schwule und so weiter, wird zu einem wichtigen linken Thema. Nicht für die klassische Klientel der Linken, das war das Proletariat, das gibt es in dieser Form kaum noch. Und stattdessen hat man versucht, sich eben was Neues auszudenken, wofür man sein kann. Und das waren eben alle erdenklichen Minderheiten. Und dann fängt man an, merkwürdige Sätze von sich zu geben. Man behauptet zum Beispiel, dass Diversität grundsätzlich gut ist. Ja, unfassbar dummer Satz. Ja, also eine
warum?
Große,
erklär, warum?
Eine
warum?
Große, ja, weil ich wünsche mir zum Beispiel keine große Diversität neonazistischer Parteien in Deutschland. Eine große Diversität an Corona-Erregern wäre auch kein Vorteil. Diversität ist kein Wert an sich. Man muss sich schon sehr genau überlegen, ja, was man genau mit Diversität überhaupt meint.
Und die Idee ist ja sozusagen, die eigentlich, wenn dir nichts mehr übrig bleibt, so könnte man das ja auch fortführen. Jetzt mal diesen Gedanken aufgenommen. Es ist alles gemacht, man hat sich zu Tode gesiegt, sagst du. Dann kaperst du jetzt die Sprache.
Ja, also
da wenn kommst du ja direkt zur Gendersprache.
Genau.
Kommst du ja genau dahin.
Ja,
etwas, von dem du, ich hab ein Interview von dir im Kopf, ich habe die Schlagzeile nur noch vor Augen, da hast du mal gesagt, Gendersprache ist das Dümmste überhaupt.
Ja, ist eine der dümmsten Ideen, ja. Und das glaube ich tatsächlich, gibt es mehrere Gründe für. Also, ich habe ja vorhin an einem Beispiel gesagt, es geht jetzt bei Begrifflichkeiten, ob das jetzt für indigene Amerikaner oder indigene Afrikaner gilt. oder ob das für Sintis und Romas gilt und so weiter. Das Entscheidende ist, wie leben diese Leute? Welche Chancen haben die Leute in der Gesellschaft? Wie integriert sind sie? Wie weit können sie sich ausleben? Das sind ja ganz wichtige Fragen.
Ich weiß, das würde ich aber nicht als Argument gelten lassen,
Richard. Das sind wichtigere Fragen als die ganz genaue Bezeichnung. Wenn es um eine Bezeichnung geht wie Eskimos, ne, was heißt das? Robbenfresser?
Rohfleischesser.
Rohfleischfresser. Fresser, genau. Ja, okay.
Genau.
Dass man so nicht tituliert werden will, ist klar. Indianer ist schon weniger böse, ja. Das ist einfach sozusagen eine Verwechslung und dann sind sozusagen auch auf dem neuen Kontinent Leute nach Indien benannt worden. Das finde ich ja, jetzt ist schon keine große Beleidigung.
Ja, und nochmal ganz kurz, das kam viel vorhin hinten runter, aber das schoss mir kurz durch den Kopf. Es ist auch immer die Frage der Kontextualisierung, der Kontext. In unserer Welt, in meiner Kindheit, waren Indianer immer die Guten. Da waren die weißen Cowboys, das war die, gegen die es ging. Und mein Bild von indigenen Nordamerikanern ist geprägt von Karl May, ja. Also, Winnetou war der Gute. Das war der edle Häuptling. Ich weiß, es ist auch ein primitives Klischee sozusagen. Aber ich will nur sagen, da wird die Sache dann ja nochmal schwieriger, weil jede unschuldige Vision, jeder unschuldige Blick auf etwas ja auch verloren geht. Und das ist das, was mich immer so daran stört. Also jemand drückt sich möglicherweise ungeschickt aus und dann kommt die andere Seite und versteht es absichtlich miss. Obwohl man eigentlich genau weiß, wie der es eigentlich meint.
Ja, weil man die Gelegenheit zur Entrüstung sucht.
So,
das muss man dazu sagen. Und im Namen der Moral andere Leute auszugrenzen, abzustrafen oder öffentlich an den Pranger zu stellen, ist ja kein moralisches Verhalten. Ich kann ja nicht sagen, ich bin der Gute und deswegen kann ich jemanden dissen. Ja, weil die Tätigkeit, jemanden zu dissen, seinerseits auch nicht eine besonders edle Tätigkeit ist. Aber es verschafft eine Lizenz. Wenn man also jetzt weiß, wie die richtige Sprache funktioniert, wie man sich richtig ausdrückt, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, dann verschafft einem das die Lizenz dazu, all die Leute, die das falsch benutzen, abzustrafen. Und ich glaube, das gibt manchen Leuten auch einfach ein richtig gutes Gefühl.
Sag mal nochmal Gendersprache. Du sagst, es ist eine der dümmsten Ideen überhaupt.
Ja, weil es nicht nötig ist. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der gerade in den letzten Jahrzehnten sich die Situation von Frauen dramatisch verbessert hat. Also in 50er und 60er Jahren, als Frauen keine Konten eröffnen durften, ohne Unterschrift ihres Gatten keinen Mietvertrag unterschreiben, beim Scheidungsrecht benachteiligt waren und. Und heute leben wir in einer Gesellschaft, in der Frauen quasi gleichberechtigt sind. Ich weiß, es gibt noch den ein oder anderen Job, wo sie weniger Geld kriegen. Es gibt noch das ein oder andere, was zu tun gibt. Aber im Grunde genommen ist das so. In politischen Ämtern sind sie wahnsinnig stark repräsentiert. Hillary Clinton wäre fast Präsidentin der USA geworden. Christine Lagarde steht im Internationalen Währungsfonds. Ursula von der Leyen regiert die Europäische Union als Präsidentin. Also alles ganz, ganz viele Frauen.
Ja.
So, und jetzt kann man
Du kennst das Argument dagegen, Richard.
Du kannst es mir gleich sagen. Aber Frauen werden hier nicht systematisch irgendwie untergebuttert oder unterdrückt. Und natürlich finde ich, dass das eine wunderbare und völlig richtige und sehr, sehr positive Entwicklung. Brauche ich darüber hinaus jetzt noch eine starke, aus meiner Sicht ein bisschen unästhetische Korrektur der deutschen Sprache? Ist das überhaupt notwendig?
Also das Argument Hillary Clinton, Angela Merkel und so weiter kann man argumentieren und sagen, und da bin ich auch ein bisschen dabei, das zu tun, kann man sagen, naja, da nehmen wir jetzt sozusagen die herausragenden Positionen, da nehmen wir ja Positionen, von denen man sagen muss, die Frage ist, ob du Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin der Republik Deutschland wirst. Das ist nichts, was sich am Geschlecht festmacht. Deswegen
fand ich auch das war Robert Habeck. Ja, der also, weiß, find, der guck, weiß, dass zumindest mein Argument, Kandidat dafür zu werden, sich am Geschlecht festmacht.
Ja, aber das ist Ihnen ja auch böse auf die Füße gefallen. Und das war ja auch nicht klug, um ehrlich zu sein. Mein Argument wäre immer, ich würde es doch immer umdrehen. Also haben wir 16 Jahre lang Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt, immer und immer wieder, weil sie eine Frau ist? Natürlich nicht, sondern wir haben sie gewählt, weil sie gut ist. Haben wir, jemanden wie Gerhard Schröder zum Kanzler gewählt, weil er ein Mann ist? Natürlich nicht.
Aber das, was du sagst, wenn das so ist, wie du sagst, und ich denke, das ist auch so, dann ist das nicht mehr das ganz, ganz große Thema, dass wir jetzt dafür kämpfen müssen, dass Frauen in dieser Ebene. Gesellschaft untergebuttert werden.
Aber die zweite Ebene, Richard, auf der zweiten Ebene bin ich nicht bei dir. Ich glaube, da gibt's wirklich noch viel, viel, viel zu tun. Und auch die Frage der Sprache, ne? Man kann da natürlich so drüber weggehen. Aber ich mache dir jetzt mal ein Beispiel, an dem ich das festmachen würde. Du kennst den Hamburger Michel, wobei vielleicht jetzt in meinem Zusammenhang gerade aktuell die falsche Kirche. Nehmen wir eine andere Kirche, nehmen wir den Kölner Dom. Ja, da habe ich schöne Erinnerungen dran. Kölner Dom, da tritt jetzt ein Chor auf. Da singen 99 Frauen und ein Mann.
Der Mann ist der Chorleiter.
Na, meinetwegen ist er nicht der Chorleiter. Geht mir jetzt gar nicht um die Position. Ja. Ich bin jetzt bei gendergerechter Sprache. Da sind jetzt diese 100 Sänger. Und in der Zeitung wird genau das stehen. Da wird dann stehen, da waren gestern 100 Sänger im Kölner Dom. Und dieser eine Mann, der dort dabei war, der kapert sozusagen sprachlich, grammatikalisch das ganze Ding für sich. Verstehst du, was ich meine? Wenn dort 100 Sängerinnen wären, würde dort immer stehen, da waren gestern 100 Sängerinnen. In dem Moment, wo nur ein Kerl dabei ist, wäre noch vor wenigen Jahren oder noch vor wenigen Monaten ganz selbstverständlich die Rede von 100 Sängern gewesen. Ist das okay, frage ich mich.
Wir sagen nein. Sänger und Sängerinnen schreiben können. Also ja, die Sozialdemokraten haben
also zu sagen,
Willy Brandt
also
eingeführt, immer liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen zu sagen. Seitdem sagen das alle Politiker. Kann man ja machen. Muss man doch jetzt nicht den Meißel ansetzen und ein Loch in die deutsche Sprache hauen oder in die Begriffe und da anfangen, jetzt Korrekturen vorzunehmen. Ich halte das nicht für nötig. Das würde ja bedeuten, wir müssen bei neuen Auflagen von Goethe oder Thomas Mann oder so, ja, müssen wir jetzt hingehen und müssen sprachpolizeimäßig diese ganzen
Texte durchgehen. Das ist noch mal was anderes.
Ach so.
Das ist ja noch mal was anderes. Da bin ich völlig bei dir. Also wenn du jetzt, das ist jetzt das Beispiel Pippi Langstrumpf. Also du würdest immer sagen, ich wäre da und Elke Heidenreich zum Beispiel, mit der habe ich mich mal vor einiger Zeit drüber unterhalten, die wird da richtig wütend. Und Elke Heidenreich liebt Bücher, wie wir beide wissen. Ja, niemand liest so viel, vielleicht du noch, ja, wie Elke Heidenreich. Zumindest keiner, den ich kenne. Und die sagt, wie kann man denn nur, wie kann man denn nur in Pippi Langstrumpf plötzlich sprechen vom Südseekönig? Weil das hat Astrid Lindgren ja nachweislich nicht geschrieben. Mhm. Der historische Kontext.
Mein Gott, man liest das den Kindern vor und erklärt, das war das Wort, was man früher dafür benutzt hat. So.
Sag ich auch.
Und wenn die fragen, warum man heute ein anderes Wort benutzt, erklärt man das und fertig ist das. Kein Kind wird ein Rassist durch die Lektüre von Pippi Langstrumpf. Oder durch die Lektüre von Jim Knopf, das sage ich absolut so. Das ist totaler Blödsinn.
Du wirst Ärger kriegen für diesen Satz. Ich hatte schon Debatten, auch in unserer Sendung. Ich erinnere mich an einen Politologen aus Berlin, eine Person of Color, wie man politisch korrekt sagt, der mir erklärte, ich sei ein Rassist. Und zwar qua Geburt und qua Herkunft und qua Hautfarbe. Ich sei ein Rassist, ohne dass ich das eigentlich wirklich will, aber da kann ich gar nichts dafür.
Dummes Zeug.
Aber ich bin ein Rassist.
Ich sag mal ganz klar, das ist einfach dummes Zeug. Und viele intelligente Afroamerikaner würden auch absolut dagegen wettern, ja, jeden einen Rassisten zu nennen, nur weil er weiß ist oder gar männlichen Geschlechts. Genau,
aber der darf das ja auch, weil er hat die Opfergeschichte, die er dazu noch erzählen kann, das weißt du.
Ja, aber es gibt ja auch ganz viele afrikanischstämmige Menschen, die in Amerika leben, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt korrekt ausgedrückt habe, die das vor allen Dingen ganz anders sehen, die nämlich der Überzeugung sind, das große Problem ist die soziale Lage, es ist der Alltagsrassismus und so weiter und es ist nicht in erster Linie die Sprache. Und jetzt muss man eins sagen, ich bin ja nicht dagegen. Ich habe ja einen großen Sinn für freiheitliches Verhalten. Wenn jemand gendern möchte, soll er das tun. Wenn jemand höchst sensibel sich ausdrückt im Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund, auf Leuten aus Menschen aus anderen Kulturen, mit Menschen auf anderen Hautfarben, soll er alles machen. Ja, wir müssen auch heute die alten Begriffe nicht mehr benutzen, da bin ich ja auch gegen. Aber wir müssen jetzt nicht hingehen und müssen quasi die gesamte Kulturgeschichte scannen, ja, und versuchen, alles irgendwo rauszuschmeißen, was an früher erinnert. Und wir können auch nicht jeden, der irgendwo etwas unbedacht eine Äußerung gemacht hat über die Hautfarbe eines Menschen, dem jetzt gleich Rassismus unterstellen. Und warum nicht? Wenn jeder ein Rassist ist, dann macht das Wort Rassismus keinen Sinn mehr. Mhm. Wie nennen wir denn dann die wirklichen Rassisten, wenn alle anderen schon Geburtsrassisten sind? Wir nehmen diesem Begriff seine Bedeutung, indem wir sie universell auf alles anwenden. Also anders ausgedrückt, dadurch, dass der Begriff, jetzt sag ich es mal philosophisch, extensional expandiert wird, also auf alles angewendet, wird er gleichzeitig intentional restringiert, das heißt, er verliert seine Bedeutung.
Intentional restringiert?
Ja.
Wow. Wie lange braucht man, um sowas fehlerfrei,
entspannt
über die Lippen zu bringen?
Begrifflichkeiten von Frege aus dem 19. Jahrhundert, wo geklärt wird, was Bedeutung und Sinn voneinander unterscheidet. Wichtige Grundlagenwissen für die analytische Philosophie. Hm.
Was in dem Zusammenhang interessant ist, fällt mir gerade ein, ich habe mich vor einiger Zeit mit Barack Obama diesbezüglich beschäftigt. Und der hat ja zwei Töchter, wie wir alle wissen, und sagt, da kommt eine Generation nach, die ist sehr sprachsensibel und so weiter und versucht überhaupt irgendwie dieses ganze Thema anders anzugehen, politisch korrekt zu sein. Und er sagt trotzdem, ich halte dieses überdimensional politisch Korrekte, das halte ich für gefährlich, weil es dazu führt, dass wir Menschen nur noch verurteilen. Hat er recht?
Ja, er hat recht. Und man müsste sich ja versuchen zu erklären, wo ist das hergekommen? Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten zwei gewaltige kulturelle Bewegungen gehabt. Das eine ist die Zunahme der Freiheit. Ich hatte das gerade an dem Beispiel, gerade für Frauen, ne? Lebensformen, die akzeptiert werden. Ne? Ist nicht mehr so ein ganz großes Problem, in Deutschland homosexuell zu sein. Jedenfalls nicht dasselbe, was es in 50er Jahren gewesen ist. Es ist auch relativ einfach heute als Muslim in Deutschland zu leben. Das war anders, als die ersten Muslime kamen in den 70er Jahren. Insgesamt, das darf man ja nicht vergessen, ist die Gesellschaft sehr, sehr viel freiheitlicher, liberaler geworden. Sie toleriert lange Haare bei Männern, war noch in den 60er Jahren ein riesiges Problem. Wir haben sehr, sehr viel, insgesamt sehr, sehr viel Toleranz hinzugewonnen. Also eine Freiheitsbewegung. Und das Zweite, was wir haben, ist, wir haben eine völlige Emotionalisierung der Gesellschaft erlebt. Ja, also früher musste man immer vernünftig sein. Der Erwachsene ist vernünftig. Ne? Reißt sich zusammen. Er zeigt keine Gefühle. Als Mann ganz besonders. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Heute ist alles emotionalisiert. Ja, wenn jemand die Bundestagswahl gewinnt, wird er als erstes von einem Journalisten gefragt, wie fühlen Sie sich? Bin ich ganz sicher. Ich erinnere mich, wie Lothar de Maizière, der letzte Ministerpräsident der DDR, als die erste gesamtdeutsche Wahl war und er in den Bundestag einzog, von Journalisten gefragt wurde, wie fühlen Sie sich? Und der guckte die verständnislos an und sagte, was ist das für eine dämliche Frage? Ich bin doch nicht zum Fühlen hier, sondern zum Arbeiten, und verschwand.
Pass auf, weißt du, was interessant ist, weil du das gerade sagst, Richard, nur ganz kurz und Einschub. Ich habe mit ihm mal darüber gesprochen und er hat mir das mal erklärt und sagte, das war uns eine irre Szene, vielleicht erzähle ich das mal kurz. Wir drehen mit ihm auf seiner Datsche südlich von Berlin, irgendwo an so einem See versteckt im Wald. Und da sind mehrere Hütten, so Datschen, ja, DDR-Datschen sozusagen. Und es ist deren Ferienhaus. Und da ist ja häufig und so weiter. So ein wunderschöner dunkler Wald, ein sehr dunkler See. Und dann hast du da diese Häuser und da gehen Bootstege raus. Und wir sind draußen auf diesem Bootsteg von ihm. Und ich schaue nach rechts, nichts. Ich schaue nach links, auch nichts. Und ganz hinten auf einem Bootssteg tritt plötzlich ein Mann aus einem Haus heraus und läuft über diesen Bootssteg. Und ich sage, kennen Sie den? Ist das Ihr Nachbar? Meinte er, ja, das ist der Sohn von Erich Mielke. Das war eine sehr interessante Situation. Und dann fingen wir an, über DDR und seine Rolle als letzter Ministerpräsident und so weiter zu sprechen. Und er sagte mir damals, ich fand diese Fragen auch deswegen so absurd, weil er meinte, ich bin doch nur gewählt worden, um mich selber wieder abzuschaffen. Na, er war ja derjenige, der sozusagen das Ende der DDR zu organisieren, genau, zu organisieren hat. Deswegen meinte, wie sollte ich mich denn bloß fühlen? Mir war klar, ich bin quasi ein gewählter Ministerpräsident ohne wirklich echte Funktion. Ich bin nur dafür da, um dafür zu sorgen, dass die Abwicklung der DDR und damit auch meine eigene Abwicklung einigermaßen geräuschlos über die Bühne geht.
Das war allerdings noch vor dem Interview, von dem ich spreche, weil das war dann, nachdem die DDR abgewickelt war und in den Bundestag einzog. Und ich denke mal einfach, in der DDR hat kein Journalist einen Politiker gefragt, wie fühlen Sie sich? Ich glaube, die Frage gab es gar nicht. Und ehrlich gesagt, diese Frage gab es auch in meiner Kindheit und Jugend nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass Politiker aus der Generation Barzel, Willy Brandt, Strauß und so nach ihren Gefühlen gefragt worden sind, geschweige denn, dass sie darüber geredet haben. Männer redeten nicht über Gefühle und nach Gefühlen fragte man nicht. Das muss man tatsächlich sich erinnern. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Sphäre der Politik, die Sphäre der Öffentlichkeit, die Sphäre der Gesellschaft in unserem klassisch abendländischen Verhältnis, die Welt der Polis, ne? Bei den Griechen die Polis,
der Stadt.
Der Stadt, des Staates, der öffentlichen Angelegenheiten, die Welt des Logos ist, also die Welt des Verstandes, der Rationalität. Da tut man die vernünftigen Dinge. Und fürs Fühlen, ja, ist das Privatleben zuständig. Der Oikos ist der griechische Begriff dafür.
Genau.
Ja? Oikos sind die Frauen. Ja, und im Oikos gibt man sich seinen Gefühlen hin. Ja, aber im öffentlichen Raum haben Gefühle nichts verloren. Und das zieht sich 2000 Jahre lang durch die Geschichte des Abendlandes. Egal, ob das Adelsgesellschaft ist oder ob das bürgerliche Gesellschaft ist, es geht im öffentlichen Raum, geht es nicht um Gefühle. Diese Grenze gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es keinen Logos mehr, sondern heute gibt es nur noch Oikos. Ja, also die gesamte Sphäre der Politik, der Gesellschaft, des Loggers, der Polis, diese gesamte Sphäre ist durch und durch emotionalisiert und es geht immer und überall und zu jeder Zeit um Befindlichkeit. Etwas, was es früher in der Politik nicht gab. Befindlichkeit hatte in der Politik so viel verloren wie Doping im Sport. Ja, also Befindlichkeit tauchte vielleicht auf, wenn man über den politischen Gegner lachte, ja, oder wenn man sich rhetorische Scharmützel leistete, weil man sich von dem anderen provoziert fühlte. Aber eigentlich hatten Gefühle in der Politik nichts verloren. Und heute gibt es überhaupt keinen gesellschaftlichen Bereich mehr, in dem Gefühle nichts verloren haben, sondern alles ist durchdrängt von Gefühlen. Fußballspieler werden nach Gefühlen gefragt. Man stellt sich mal vor, Berti Vogts oder Gerd Müller werden nach ihren Gefühlen gefragt. Die haben überhaupt nicht gewusst, was sie darauf antworten sollen.
Es war, ich fällt gerade Edmund Stoiber ein, mit dem ich mich mal darüber unterhalten habe. Und der sagte, Emotion ist mittlerweile in der Politik ein echter Wert. Und mit dem muss man auch umgehen. Also was er meinte ist, auf der Klaviatur musst du auch spielen können.
Klar, das haben wir von den Amerikanern übernommen. Ne? Die Spin-Doctors erklären jedem Kandidaten, wie er besonders menschlich rüberkommt, wie er die Menschen bei ihren Gefühlen abholt und so weiter. Darüber hat man sich früher keine Gedanken gemacht. Also entweder man konnte das so ein bisschen, ne? Willy Brandt konnte das so ein bisschen, aber Adenauer hat allergrößten Wert darauf gelegt, überhaupt nicht die geringste Form von Gefühlen zu zeigen.
Ein bisschen wie Merkel, ne?
Merkel hat das auch relativ wenig gemacht, aber da liegt es wahrscheinlich wirklich daran, weil man als Frau in der Politik noch weniger Gefühle zeigen darf als als Mann. Und inzwischen ist es einfach so,
zwischenzeitlich.
Befindlichkeit entscheidet über alles. Ja, also nicht Verstand, nicht Durchdenken, ja, sondern den finde ich gut, den finde ich schlecht, ach nö, den finde ich doof, ach der hat das gesagt, finde ich nicht gut. Ne? Also wir sind in der merkwürdigen Situation, dass wir fühlen uns via Gefühl und nicht via Expertise befähigt, uns einzumischen und starke Meinungen zu vertreten. Einfach nur, weil wir meinen, das Richtige zu fühlen.
Bist du wieder bei Obama? Führt dann dazu, dass wir unglaublich schnell urteilen und führt dann, wenn du es mal auf eine andere Ebene hebst, auch, ich meine, hatten wir viele spektakuläre Fälle. Wir schweifen jetzt so ein bisschen ab, aber das ist ja gerade der Spaß, wenn man sich mit dir unterhält. Juristerei. Also das moralische Urteil in der Öffentlichkeit ist lange vor dem eigentlich juristischen Urteil gesprochen. Denk an Kachelmann und andere Fälle.
Genau. Ist lange eine Ode moralischer Vorverurteilungen aufgrund von Befindlichkeiten in Situationen, die man ja eigentlich gar nicht beurteilen kann. Aber das gehört auch dazu. Ich glaube, dass wer als Kind schon so erzogen worden ist, ja, dass er zu allem gefragt wird. Mit 2 Jahren, ja, willst du lieber Bananenbrei, willst du lieber Schokoladenbrei und so weiter. Immer kommt es auf die Meinung an. Das war ja zu meiner Zeit war das nicht so, muss man sagen. Ne? Also da wurde diese Frage nicht pausenlos gestellt. Da gab es einfach Dinge.
Gegessen, was auf den Tisch kommt.
Natürlich,
es gab so einfach langsam, Dinge, die langsam, waren so. Langsam gleitest du ab in diese ganz autoritäre Ecke.
Ja, ich sehe dich jetzt
als Vater mit völlig neuen Augen, muss ich sagen.
Ich will nur eins sagen. Es ist wichtig, dass man als Kind und Jugendlicher lernt, sich mit bestimmten Dingen abzufinden. Man muss sich auch mal begnügen, abfinden oder lernen, dass es um einen nicht geht. Und das sind Qualitäten, die Kinder heute deutlich weniger lernen als in früheren Zeiten. Und die Folge ist, dass sie sich alles zutrauen und eben auch ein Urteil zu allem zutrauen. Ich will die Vergangenheit nicht glorifizieren. Ja? Also früher hat man den Kindern gesagt, halt mal den Schnabel, was verstehst du schon davon? Ja? Und das würde ich um nichts in der Welt sagen, dass das besser war. Im direkten Vergleich ist es heute besser als früher. Aber bei dem Weg zum Besseren ist nicht alles besser geworden, sondern der hat seine Schattenseiten.
Weißt du, woran ich gerade denken muss? Uli Schulte, kennst du den?
Nee.
Ulrich Schulte heißt er eigentlich. Also ein sehr guter Autor von der Taz. Die Taz hat überhaupt sehr gute Autoren, finde ich. Ich lese die wahnsinnig gerne. Silke Mertins zum Beispiel auch. War interessant, als Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin wurde, waren es ausgerechnet die Frauen, die sich besonders kritisch mit der Frau als Kandidatin auseinandergesetzt haben. Und wenn du heute die Kommentierungen von Silke Mertins, aber auch anderen Frauen immer liest, als diese Kandidatur bekannt gegeben wurde, dann liest sich das an manchen Stellen, speziell Mertins Texte, fast wie eine Vorwegnahme dessen, was dann später kam, fast wie eine düstere Prophezeiung. Und also ging um die Substanz sozusagen von Annalena Baerbock in politischer Hinsicht und so weiter. Und Ulrich Schulte hat was sehr Interessantes gesagt, ganz allgemein, aber ging um diesen ganzen Themenkomplex. Der schreibt in irgendeinem Kommentar, das ist eines der Probleme dieser Generation um die 40 heute, der Millennials, wie er sie da nennt, und sagt, die werden so, du nennst es emotionalisiert, er sagt verhätschelt, alles wird beklatscht, alles wird gefeiert, wenn sie das erste Mal ein Wort sagen können, wird das gefeiert, wenn sie das erste Mal essen, wird gefeiert, wenn sie das erste Mal Verdauung haben, wird es auch gefeiert. Und das führt dann dazu, dass die sich irgendwann so großartig finden, so seine These, dass sie irgendwann glauben, und jetzt kommt der entscheidende Satz, ihr eigenes Mittelmaß sei Genialität.
Ich glaube, ich glaube, dass da eine Menge dran ist. Also wir müssen natürlich jetzt vorsichtig sein. Ne? Wir hauen jetzt nicht die ganze Generation in die Tonne.
Genau.
Aber ich glaube, dass natürlich prägt Erziehung. Ne? Und ganz früher wurde man überwiegend zum Duckmäusertum erzogen. Überhaupt nicht gut. Und dann wurde man erzogen, eben sich in Dinge nicht einzumischen, von denen man nichts versteht und so weiter. Das war in dieser Rigorosität falsch, diese Erziehung. Heute werden Kinder viel mehr bestärkt, das ist wunderbar. Aber was machen die Eltern in ihrem grenzenlosen Narzissmus? Ja, sie glauben, dass ihre Kinder alle hochbegabt sind. Ja, und dann wird natürlich einmal richtig in die Trompete getutet, ne? Schon wird eine musikalische Begabung gewittert. Und das ist natürlich, da findet sehr viel Überförderung statt. Ja, und diese Überförderung führt dazu, dass bestimmte Charaktereigenschaften sehr leicht überzüchtet werden. Und die Fähigkeit zur Selbstkritik zu bewahren, eine realistische Selbsteinschätzung zu gewinnen, wenn die Eltern einen immer für großartiger gehalten haben, als man ist, das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Man müsste mal wenn man die wahren Genies untersucht und dann gucken, was haben die für Eltern gehabt? Haben die Eltern gehabt, die ihnen wenig zugetraut haben oder die ihnen zu viel zugetraut haben? Dann wird man sehen, zu viel zugetraut ist das größere Gift.
Okay, interessant.
Ja, weil ein Maßstab gelegt wird, den man nie erfüllen kann. Wogegen unterschätzt worden zu sein, kann einen ein Leben lang hungrig machen und kann auch Talente wecken.
Also das macht dich freier.
Kein Plädoyer für die alte Erziehung, ja, aber im Hinterkopf behalten.
Ja, das stimmt. Ich bin ja umgekehrt, ich sage das auch oft in Sendungen, ich bin ja jemand, der diese Generation, die da nachwächst, also gerade auch so die 20, 25-Jährigen und auch Jüngere, der die wahnsinnig schätzt. Ich finde das eine großartige Generation, die da nachwächst. Die sind klug, die sind informiert, die sind auch so politisch, wie ich beispielsweise niemals war in dieser Zeit. Und die haben einen ganz, ganz klaren Blick auf die Welt. Und was ich mag, ist, die sind so unkorrumpierbar. Du sagst denen A und die sagen, okay, meinst du jetzt wirklich A oder kommt dann irgendwann dann doch B zum Vorschein? Und sagen, nee, pass auf, wir brauchen dann schon die Wahrhaftigkeit. Also wenn du A sagst, musst du bitte auch A meinen. Und diese Unkorrumpierbarkeit, die mag ich.
Unkorrumpierbarkeit bei vielen. Ja. Sie verstehen viel mehr von Psychologie. Also man guckt ja unglaublich viel früher und heute Fernsehen, ne? Heute überwiegend Serien. So. Und wenn man sich anguckt, was für eine Kost hat man in den 60er, 70er, 80er Jahren genossen und wie ist das heute? Der Humor, ja, hat enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten. Ja, man muss sich nur spaßeshalber Palim Palim, eine alte Folge von Dieter Hallervorden angucken oder die Witze von Peter Frankenfeld und so weiter. Geht alles überhaupt nicht mehr. Ja, Humor ist viel subtiler geworden. Ja, weil bei Frankenfeld denkt man, naja, der konnte ja viele Dialekte oder so. Aber unfassbar komisch ist das nicht. Also der Humor ist sehr viel besser geworden. Psychologie, ja, diese ganzen psychologischen Vorabend-Abendserien und so weiter. Das ist viel, viel, viel subtiler. Ja, Psychologie in Filmen war früher so dermaßen platt und simpel. Ist psychologisch viel geschulter, viel gewitzter. Und das Dritte ist, man hat weniger Angst vor Autoritäten. Weniger Angst vor Autoritäten, das heißt also weniger Angst vor dem Lehrer und weniger Respekt vor dem Chefarzt. Und das heißt im Zweifelsfall auch, man glaubt nicht jemanden irgendwas, nur weil der irgendein hohes Amt bekleidet. Und dieses Selbstbewusstsein, dem entgegenzugehen und dem auch im Zweifelsfall zu widersprechen, das alles sind extrem positive Entwicklungen der jüngeren Generationen. Das sehe ich absolut so. Das andere, was ich vorhin genannt habe, ist aber trotzdem da. Ja, also, dass ich glaube, es ist zum Beispiel sehr gut, dass man nicht mehr so viel Manschetten vor Autoritäten hat, aber so gar keinen Respekt mehr zu haben, kann auch nicht das Ende der Fahnenstange sein.
Ja, aber das sehe ich bei denen auch nicht. Ne? Das sind
nur bei dem einen oder anderen sieht man das.
Aber was ich interessant finde, ist, dass die wirklich Klugen in dieser Generation, die sind ja auch wahnsinnig offen, die wollen sich ja auch auseinandersetzen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Studenten in Oxford. Die haben sich damals wahnsinnig beklagt, da reden wir jetzt über 20-Jährige, 21-Jährige, beklagt darüber, dass linke Aktivisten, linke Kommilitonen und Kommilitoninnen auf dem Campus dort einen Auftritt von Steve Bannon, ja, der Spin-Doktor von Donald Trump, gestört haben und praktisch ruiniert haben, unmöglich gemacht haben. Und ich fand diesen Angang dieser jungen Leute so interessant. Die sagten, weißt du, wir sind doch gar nicht der Meinung von Steve Bannon. Wir sind natürlich weit davon entfernt, den gut zu finden. Aber wir hatten uns präpariert. Wir haben uns Argumente zurechtgelegt und wir wollten uns mit dem wirklich auseinandersetzen. Wir wollten mit dem streiten. Und das haben diese Typen uns jetzt kaputt gemacht. Das hat die wahnsinnig aufgeregt. Und dachte ich, guck mal, da ist auf der einen Seite diese gefühlte Verengung eines Meinungskorridors und auf der anderen Seite aber welche, die das Spiel längst durchschaut haben und sagen, wir müssen da raus aus dieser Spirale und wir müssen natürlich uns mit denen auseinandersetzen, mit Steve Bannon und eben auch anderen, aber wir müssen sie argumentativ stellen und nicht mit Moral oder Moralismus.
Ja, sag mal zu dem Thema argumentativ stellen, ne? Bei deiner eigenen Sendung, wie ist das? In der Corona-Diskussion hattest du Leute im Studio, die entweder die Überzeugung haben, Corona existiere nicht oder es sei von der Regierung maßlos aufgebauscht worden. Es gibt ja Stimmen, denen du in der Sendung kein Gehör verschaffst. Wie argumentierst du das?
Naja, also also ich finde schon, dass wir da eine Verantwortung haben. Du weißt ja, ich hatte ja am Samstag dann eine interessante Diskussion auch mit Jan Böhmermann drüber, die dann so ein bisschen auch intensiver wurde. Und das war aber auch von beiden Seiten durchaus so gewollt. Ich war darauf nicht vorbereitet, aber war dann eine interessante Diskussion. Und da bleibt ja auch persönlich überhaupt nichts übrig. Ich mag das ja, solche Auseinandersetzungen verbaler Art. Ja, ist ja keine Schulhofschlägerei oder Wirtshausschlägerei. Aber da kam genau dieser Anwurf. Da kam der Anwurf, der False Balance ist ein schwieriger Begriff, muss man vielleicht ein bisschen erklären.
Ja, erklär den noch mal ein bisschen genauer.
Genau, also die False Balance, ja, sozusagen das falsche Gleichgewicht. Ja, was wir im Journalismus ja immer suchen, ist Ausgewogenheit. Die alte Idee, ich meine, du als großer Griechenkenner, dir muss ich das nicht erklären, These, Antithese, Synthese, ja, ganz dialektisches Denken. Und es gibt eben in der Wissenschaft gibt es eine Strömung, und das hat, glaube ich, begonnen eigentlich mit hatte den Ursprung in der amerikanischen Tabakindustrie. Das ist ganz interessant, die Geschichte dieses Begriffs. Zunächst mal hat die Tabakindustrie versucht, jedes Argument, das sozusagen gegens Rauchen sprach, aus dem öffentlichen Diskurs irgendwie rauszuhalten. Ja, die wollten nicht, dass jemand schlecht über ihre Zigaretten redet. So. Und irgendwann war diese Position nicht mehr zu halten. Und dann hat man teilweise vermutlich bezahlt. Philip Morris hat ja auch einen ziemlich großen Etat dafür, für genau solche Geschichten. Hat man wahrscheinlich dann Wissenschaftler letzten Endes auch dafür bezahlt, auf jeden Fall instrumentalisiert und Lobbyisten genutzt, um zu sagen, Freunde, das kann man auch ganz anders sehen. Rauchen schadet euch eigentlich gar nicht so wirklich. Und ich erinnere mich an diesen großartigen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, Thank You for Smoking, wo dann so ein Tabaklobbyist irgendwann mal sich so einen Senator aus Vermont vornimmt, der total gegens Rauchen ist und sagt, und jetzt lass uns doch mal in dem Zusammenhang über Käse aus Vermont reden. Euer Käse aus Vermont verstopft die Blutbahnen amerikanischer Bürger und führt zum Herzinfarkt. Darüber müssten wir viel mehr reden und nicht übers Rauchen. Wie viele Tote verursacht eigentlich euer fettiger Käse aus Vermont? So dreht man sozusagen die Argumentation. Und das ist die Geschichte, ne? dass du dann hingehst und sagst, pass auf, da gibt's aber auch eine andere Meinung. Jetzt ist das möglicherweise eine wirkliche Minderheitsmeinung. Und das ist das Problem. In der öffentlichen Darstellung wird dann diese Minderheitsmeinung aber genauso groß gefühlt in der Wahrnehmung wie sozusagen das andere, was eigentlich Konsens ist. Der Konsens, wir rauchen, gefährdet die Gesundheit und Rauchen verstopft eben auch irgendwann mal die Blutbahn. Ja?
Was ja das heißt, quasi du, heißt, also je provozierender
man auftritt. Das ist eine falsche Balance, ein falsches Gleichgewicht, das dann quasi
entsteht. Also eine Position wird durch die Provokation, die sie enthält, genau, so sichtbar, dass sie 100-mal gewichtiger, gesellschaftlich relevanter erscheint, als sie tatsächlich ist.
Ja, oder dass sie einfach, und das war ja sozusagen der Gedanke von Jan Böhmermann an dem Punkt, und er hätte ja auch einen Punkt, wenn er sagen würde, pass auf, du hast jetzt, was weiß ich, Bodo Schiffmann, glaube ich, so heißt er, eingeladen. Ja, ist ein sehr bekannter Corona-Leugner, nenne ich ihn jetzt einfach. Jemand, der auf jeden Fall sehr anderen Angang hatte, was dieses ganze Thema angeht. Ich glaube, tritt da keinem zu nahe, wenn ich das so sage. Man muss ja immer vorsichtig sein. So, und wenn wir den jetzt regelmäßig im Studio hätten, das ist eine Position, die in der Wissenschaft ganz, ganz selten ist, diese Position zu sagen, das ist alles völlig harmlos, wird völlig übertrieben, das ist keine gefährliche Krankheit. Wenn du den jede Woche in der Sendung hast, dann entsteht eben diese False Balance. Dann entsteht das Gefühl, was der da sagt, ist mindestens genauso wichtig wie das, was Christian Drosten sagt. Nur die Protagonisten waren die Falschen. Also wenn man hingeht und sagt, und dann auch den Vorwurf formuliert, da gibt es quasi Leute, die das leichtfertig...
Also dir ist ganz konkret der Vorwurf gemacht
worden. Vorwurf
du
gemacht
wirst worden, False Balancing betreiben, indem du
genau
die falschen Gäste einlädst.
Genau, indem ich Leuten wie Alexander Kekulé oder auch Hendrik Streeck zum Beispiel eine Plattform gebe. Und das ist halt etwas, da reagiere ich empfindlich drauf, weil ich mal in dem Zusammenhang daran erinnern muss, Alexander Kekulé hat bereits zu einem Zeitpunkt, als auch andere als das RKI, als auch Christian Drosten noch gesagt haben, naja, wir müssen mal gucken, was da passiert, wann das Virus zu uns kommt, ob es überhaupt zu uns kommt. Da hat Alexander Kekulé schon gesagt, das kann man nachlesen, ich glaube, es ist schon da. Das war damals sozusagen die alarmistische Position. Also die Relativierung von Corona durch Alexander Kekulé habe ich nie gesehen. Alexander Kekulé hat unglaublich viel veröffentlicht, übrigens auch in der Zeit zu dem Thema. Alexander Kekulé war immer auf der vorsichtigen Seite, immer. Immer Team vorsichtig. Vorsicht, das war auch nie jemand, übrigens auch wie Hendrik Streeck. Die haben niemals den Sinn von Impfungen bestritten. Die haben niemals die Existenz von Corona in irgendeiner Form relativiert, sondern haben immer gesagt, wir müssen da vorsichtig sein. Und deswegen sind diese Beispiele halt schlecht gewählt. Und es gibt einen interessanten
Moment. Ja, das würde ja jeder auch aus seiner Perspektive anders sehen. Also es ist doch eigentlich immer so, dass wenn man Talkshows sieht, hat man immer das Gefühl, die eigene Meinung ist unterrepräsentiert. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, ne? Selbst wenn es vielleicht tatsächlich irgendwie halbwegs ausgewogen ist. Andererseits, wenn ich jetzt auch zu politischen Themen und die Talkshows bemühen sich ja darum, bei dir ist das noch ein bisschen anders, weil es ja keine rein politische Talkshow ist. Aber dass man das dann immer so macht, dass man das versucht, so ausgewogen wie eben möglich zu besetzen. Ich frage mich, muss das eigentlich grundsätzlich so sein? Werden die nicht auch ein bisschen langweilig dadurch, dass man immer versucht, die größtmögliche Ausgewogenheit hervorzurufen? Kann man nicht das mal ein bisschen unausgewogen in die eine Richtung und beim nächsten Mal ein bisschen unausgewogen in die andere Richtung machen? Je nachdem, wer gerade da ist und um was für eine Position es geht?
Das ist sowieso der Fall. Ich meine, wenn du, weißt du, unsere Sendung ist ja kein Solitär, sondern die gibt's dann dreimal pro Woche. Und natürlich findest du da jede Position wieder, ne? Das ist das eine. Aber da geht's jetzt speziell um Wissenschaft. Und was ich halt so seltsam finde an dieser False Balance Theorie ist, dass doch auch, das wurde doch auch von Leuten wie Christian Drosten und anderen immer wieder auch klargestellt, es gibt nicht die Wissenschaft. Wissenschaft lebt doch genau von dem Diskurs von der Falsifikation und so weiter. Und was interessant ist, das wollte ich kurz noch ausführen, es gibt eine Pressekonferenz, der, glaube ich, Ulf Poschert hat das mittlerweile auch geteilt irgendwo. Da spricht Christian Drosten genau über diesen Alexander Kekulé und sagt dann ganz zum Schluss, nachdem er ihn schon einmal vorher erwähnt hat, sagt zum Schluss nochmal, und jetzt will ich das nochmal explizit sagen, Alexander Kekulé hatte eigentlich immer recht und ich teile alles, was der sagt zu dem Thema. Und insofern habe ich diesen Anwurf an dem Punkt nicht verstanden und schon gar nicht, wenn dann sozusagen dadurch der Eindruck entsteht, durch diese False Balance machen wir uns dann auch schuldig und haben am Ende vielleicht sogar Menschenleben auf dem Gewissen. Das muss man einfach weit von sich weisen, das sehe ich so einfach nicht.
Also wenn ich mal denke, wie die Leute früher Talkshows geliebt haben, als sich Programmredaktionen überhaupt gar keine Gedanken über Balancing gemacht haben. Ja, da haben die Leute nicht nur geraucht und sich angeschrien und die und heftigsten
haben sie auch Wasser über den Kopf gekippt.
Ja, Wasser über den Kopf gekippt, die heftigsten Dinge zueinander gesagt und so weiter. Also, das war ja eine Zeit, wo quasi das moralische Urteil, ja, die Leute benehmen sich hier nicht richtig oder das darf der doch nicht oder warum hat er das gemacht und so weiter, ja nicht so verbreitet war. Heute moralisieren wir ja jegliche Verhaltensweisen. Ja, wir sind pausenlos, sind wir da und gucken, ja, hat er sich auch nur einen Millimeter zu weit vom gesicherten Terrain, ist er da weggegangen, ist er auf ungesichertes Terrain mit einem einzigen Satz, mit einer Formulierung, mit einem Wort vorgedrungen. Und jetzt passiert Folgendes. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, noch nie hat es so viel Freiheit auf deutschem Boden gegeben, noch nie hat es so viel Freiheit in den meisten westlichen Ländern gegeben. Die Kehrseite ist, mit Freiheit muss man umgehen können. Und ich glaube, dass Freiheit auch sehr leicht zu Orientierungsverlust führt. Und ich glaube, dass Diskursbegrenzung, also Cancel Culture ist auch eine Form der Diskursbegrenzung. Ja, ich schaffe ganz klare Linien, was ist gut, was ist richtig, was darf man nicht, um in dieser völligen Unübersichtlichkeit der Meinungen, der Haltungen, der Verhaltensweisen irgendeinen Parcours, einen Weg zu finden, auf dem ich unangreifbar bin. Und beanspruche dann, dass der Weg, den ich gehe, der einzig richtige ist. Das heißt, ich versuche Deutungshoheit über die gesamte Gesellschaft genau zu gewinnen, von meinem eigenen Pfad aus. Und das ist das, was im Augenblick sehr viel gemacht wird, ohne so ein bisschen darüber nachzudenken, was die Kollateralschäden solcher Verhaltensweisen sind. Weil natürlich die Gefahr eines Tugendterrors dann tatsächlich irgendwann besteht. Also wenn wir das jetzt immer weiter und immer weiter machen, dann haben wir A, langweilige Talkshows. Keiner traut sich mehr, noch irgendwas zu sagen. Wir haben jetzt schon den langweiligsten Wahlkampf aller Zeiten. Jeder sagt, Schicksalswahl, ganz wichtige Zeit. Ja. Ja. Kein Kandidat sagt irgendetwas, was er nicht schon 100-mal woanders gesagt hat. Man traut sich ja nichts mehr zu machen. Der politische Diskurs, ja, wirkt so, als hätten die Leute alle ihre Zähne verloren und würden den Mund deswegen nicht mehr aufmachen, um etwas Gerades aus diesem Mund herauszulassen. Und das ist doch auch eine gefährliche Entwicklung, wenn bei der Zunahme der Freiheit die innere Freiheit immer kleiner wird, weil man immer mehr Angst hat, einen Fehler zu machen, der einen gesellschaftlich brandmarkt.
Genau.
Es ist ein Freiheitsverlust in einer Gesellschaft des Freiheitsgewinns.
Genau. Das ist auch der Grund übrigens, warum es dann da häufig dieses Missverständnis gibt. Du hast dann plötzlich diese zwei Lager, aber jetzt zum Beispiel auch diese Diskussion nochmal zurück mit Jan Böhmermann. Das ist etwas, von dem ich finde, das sollten wir viel öfter machen. Wir sollten uns viel öfter wirklich argumentativ auseinandersetzen. Wir sollten uns streiten und gerne auch wie die Kesselflicker und danach trinken wir wieder ein Gläschen stilles Wasser zusammen. Das ist völlig in Ordnung. Und das Missverständnis besteht darin, auch da wieder das so emotional aufzuladen und zu sagen, boah, aber mit dem redest du ja jetzt wohl nicht mehr und so weiter. Und doch, na, selbstverständlich. Und das ändert auch überhaupt nichts daran, dass wir uns persönlich sehr zugetan sind und so weiter. Aber natürlich können wir uns argumentativ wirklich Auseinandersetzen. Und diese Fähigkeit, finde ich, haben wir so ein bisschen verloren. Richard, ich würde sagen, wir setzen das bei nächster Gelegenheit fort.
Da freue ich mich drauf.
Danke dir.
Also, auf bald. Mach's gut, Markus.
Danke. Ciao, ja, ciao.
Tschüss.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.